Alter, das ist schon laut im Verhältnis zum Rest, Alter.
Echt?
Soll ich mich leiser
stellen? Kannst du noch leise stellen. Oh, wow, cool.
Ja, genau.
Cool.
3, 2, 1.
Cool. Oh, habt ihr mitbekommen, es gibt nur noch eine einzige neue Staffel von Brooklyn Nine-Nine.
Ja,
die wurde jetzt ganz offiziell.
Ist traurig, wa?
Also künftig noch eine oder jetzt die aktuelle ist?
Nee, es kommt noch eine.
Die eine, ja, die achte Staffel, glaube ich, ne?
Ist es die achte schon?
Mhm. Die siebte ist schon raus. Die sechste kann man gerade bei Netflix schauen.
Ah, okay, alles klar, gut.
Mhm. Ah, also haben wir noch zwei Staffeln, wo wir uns freuen drauf.
Mit der deutschen Synchro, ja. Die übrigens fantastisch gut ist.
Ich habe
ganz oft mal so ein bisschen hin und her geguckt, ob man vielleicht Witze anders versteht oder so. Und es gibt pro Folge vielleicht einen einzigen Joke, der im Originalen lustiger ist. Aber sonst haben die da einen fantastischen Synchronjob gemacht.
Super.
Saub.
Aber wofür das finde ich gut. Ist aber auch eine fantastische Serie. Einfach für die Good Vibes, einfach anmachen, kann man immer machen, kann man rewatchen. Ich finde es fantastisch. Also Brooklyn Nine-Nine ist einfach schön.
Jo.
Ich gucke gerade Scrubs neu. Nicht neu, mal wieder. Ich mache gerade einen Rewatch.
Ja.
Ein Rebinge wohl eher. Ich bin gerade bei Staffel 5, 4, 6, 5, glaube ich gerade. Ich gucke gleich nochmal nach. Und das ist auch so eine Serie, die ist, die wird immer fantastisch sein, hat aber so ein paar Momente, wo man denkt, das war gerade homophob. Ich weiß, diese eine Folge, da war Blackfacing auch mit dabei. Das ist gerade schon hart, sexistisch. Oh, toxische Männlichkeit, das ist gerade das Beispiel dafür. Also sie zeigen Stereotypen oder sie zeigen viele krasse Charaktere, die sehr unangenehm sind, wenn man sie guckt, die aber einen Unterhaltungsgrad haben, weil sie auch eine Entwicklung haben. Das ist nämlich das Positive. Sie haben ihre Eigenheiten, sie sind scheiße, aber sie haben eine Entwicklung und teilweise auch gute Seiten. Das fand ich.
Ja, aber welche Serie aus den 2000ern hat das nicht gemacht? Welche Sitcom? How I Met Your Mother, Community.
Ja, How I Met Your Mother ist auch sogar
Friends
noch schlechter gealtert.
Friends auch?
Nee, die hatten einfach gar keine Diversität drin.
Ja, genau. Das war einfach. Naja, also. Naja, zum Beispiel, wenn du. Also, How I Met Your Mother ist ja quasi nur ein Abklatsch von Friends, wenn man es so nimmt. Und How I Met Your Mother hat ja zum Beispiel mit der Rolle des Barneys halt so dieses klassische Frauenobjektifizieren drin.
Ja.
Und Frauen sind nur dafür da, damit man seinen perfekten Monat hat. und das.
Hast du ihn gerade gecallt? Unfassbar.
Und. Friends war halt, was das angeht, finde ich nicht so krass, weil der Frauenheld war halt Joey. Der war halt jetzt nicht die hellste Birne.
Einer.
Ja.
How you doing?
Und allein das ist, und Friends fand ich, hat auch mehr starke Frauen gehabt. Also Monica, mit Rolle von Jennifer Aniston.
Rachel.
Das waren halt sehr starke, selbstbewusste Frauen. Das finde ich, ging schon mal in eine andere Richtung. Aber ja, da war null Diversität drin. Null. Das muss man.
Wobei, jetzt wo wir drüber reden, habe ich wieder Bock, irgendwie How I Met Your Mother zu sehen, weil es ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Weil es gab immer so schöne Messages irgendwie so zwischendrin. Wisst ihr? Also, so, ne, es gab halt viele Gänsehautmomente. Man lacht viel, man denkt,
aber
man
auch
fest sich.
Viele traurige Momente, die man erlebt. Und halt auch die ganzen Twists, die Barney mal reingebracht hat, über die späteren Staffeln.
Ja.
Das fand ich super. Also ich habe tatsächlich How I Met Your Mother letztes Jahr nochmal.
How I Met Your Mother.
Himmim.
How I Met Your Mother.
Tatsächlich letztes Jahr nochmal komplett geschaut.
Kann man, glaube ich, machen, oder?
Gestern lief hier die letzte Folge.
Gestern beendet. So, wenn ihr das gemacht habt, ich habe euch gerade mal in unseren kleinen Chat einen Link reingeschmissen. Das
sind
Dinge, die ich nach 500.000 Mal How I Met Your Mother watchen festgestellt habe. 11 Minuten lang Details und Wiederholungen von Kleinigkeiten, die im Hintergrund passiert sind.
Fantastisch.
Ich liebe dieses Detail, diese Liebe zum Detail, die man jetzt auch aktuell um das neue Folge, quasi neue Folge WandaVision, nochmal ganz kurz anzureißen.
Oh shit.
Wer macht das Video an?
Wer macht das Video an?
Alter.
Während wir hier gerade reden, ist das super unhöflich.
Toll.
WandaVision, genau, nämlich, dass da ganz viel im Hintergrund passiert, dass da ganz viel mit Symbolik, mit Zahlen, mit, also du könntest jede Szene ein Standbild machen und über Kleinigkeiten im Hintergrund reden, cool, und philosophieren.
Das ist sehr schön.
Ja.
Ich gucke mir das Video nachher auch mal an, auf jeden Fall. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder Bock bekommen, How I Met Your Mother zu sehen.
Nein, guck Scrubs.
Ja, meint, wobei bei Scrubs sind es doch nur im Endeffekt 5 Staffeln, glaube ich, oder? So effektiv gesehen, die man sich angucken kann.
Nein, naja. Scrubs hat 8 Staffeln.
Ja, aber 5 richtige und 3 nicht so richtige.
Ah, nein, das war Dexter, was du meinst.
Ah, findest du, Scrubs hat nicht zum Ende hin abgebaut?
Doch, also ich bin Angelos Meinung. Ich finde, zum Ende hin wurde es ein bisschen schwacher.
Der Quasi-Podcast hat dann jetzt bloß noch 3 Kündigungen via E-Mail wahrscheinlich.
Ja, oh, come on. Nee, also du, also
beste Serie der Welt.
Du kannst die letzten Staffeln auch was abgewinnen.
Ja.
Okay, also, na gut.
Ich sag's mal so, ich bin jetzt 35, ich habe jetzt, glaube ich, den 10. Rewatch.
Alter.
Ich habe jetzt 3 oder 4 Jahre, glaube ich, nicht durchgeguckt. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich werde es euch in ein paar Wochen sagen, wenn ich soweit bin.
Wow.
Also von den letzten Staffeln fand ich die allerletzte Folge, wo JD gerade geht und nochmal den Rückblick hatte. Richtig.
Oh Gott, oh, Tränen.
Heult man Rotz und Wasser, ey.
Oh Gott, ey.
Das war wirklich schön.
Schlimm. Ich bin in der 5. Staffel, sehe ich gerade.
In der 5.
Hm. Ja.
Also, wenn ihr Scrubs noch mal sehen wollt, auf Amazon Prime ist es gerade im Prime-Angebot drin, ne?
Im Angebot? Gibt's das nicht for free?
Ja, genau. Also, ach so. Es ist im Prime mit drin.
Okay, Angebot hört sich für mich immer so an, so, yo, gibt's heute für ein bisschen günstiger. Für
einen schmalen Taler, meine
Freunde.
Ja, ja.
Also, generell, die 90s oder 2000er-Serien sind gerade bei Amazon Prime mit drin. Also, Malcolm mittendrin ist jetzt drin. King of Queens, was auch nicht sehr gut gealtert ist.
Nee, kann man sich immer wieder mal anschauen. Aber apropos Amazon, günstiges Angebot. Glaubt ihr, die kaufen jetzt fucking AMC oder nicht?
Was?
Amazon, ich dachte Netflix. AMC?
Was? Ja, beide sind ja, also es gibt ja die Gerüchte zu beiden, ne? Also nicht Joe Biden.
Joe oder was?
Sondern, also ich habe heute eine Theorie aufgestellt. Ich muss euch ganz kurz eine Geschichte erzählen. Mhm. Wir werden, ich glaube, das Aktienthema heute nur so ein bisschen am Rande besprechen, weil in der Tat ist nicht viel passiert. Ich kann das ganz, ganz kurz runterbrechen für euch. AMC und GameStop halten sich wacker. Menschen kaufen Aktien nach. Es ist diese Woche aber nichts explodiert oder so. Ich habe eine Theorie, die ich aufstelle, die werde ich euch gleich kommunizieren. Dann werden wir ganz kurz drüber sprechen und beten einfach, dass die nächste Woche vielleicht ein bisschen mehr mit sich bringen wird. Aber es ist diese Woche relativ wenig passiert, außer die Tatsache, dass es kaum noch Aktien gibt, die frei gehandelt werden können, weil AMC nicht ohne Grund einer der meistgehaltenen Aktien auf Robinhood ist. Das heißt, rein theoretisch könnte nächste Woche ein Squeeze beginnen. Und ich bin heute zu meinem Lieblingsstreamer gegangen. Ja? The Stock Guy.
The Stock Guy, okay.
The Stock Guy. Ich finde den richtig cool, ich mag den. So. Und dann habe ich den Streamer angeguckt und er hat dann irgendwie so über seine größten Losses gesprochen. Und dann habe ich mir so gedacht, oh, wenn jetzt AMC auch ein Loss wird, dann wird das mein größter Loss, den ich je hatte und hoffentlich jemals haben werde, weil es wehgetan hat. Und dann, ich habe ihn die ganze Zeit Fragen gestellt. Und dann, ich war zum ersten Mal heute seit Jahren in dieser Position, dass ich gerne möchte, dass er meine Frage vorliest. Ja, ich möchte gerne, dass er meine. Ich möchte, dass er es beantwortet.
Das ist total geil, wenn du merkst, wie das ist auf der anderen Seite des Streams.
Total. Jedenfalls habe ich deine 3-Euro-Donation dagelassen. Ab 3 Euro liest er vor, beziehungsweise Dollar. Ab 3 Dollar liest er vor. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, die ich euch vorhin in die WhatsApp-Gruppe geschrieben habe. Hm. Also, das war meine Frage. Ich habe nämlich Angst, dass die Hedgefonds uns jeden Tag 10% plus geben und dann shortleddern sie wieder, dass der Kurs bei plus minus null ist. Also dass dieser große Squeeze, diese große Explosion, die mal stattfindet. Und ich wollte von jemandem, der schon seit vielen, vielen Jahren mit Aktien handelt, wollte ich ganz gerne eine Antwort haben.
Und also für mich, weil ich finde dieses ganze Aktienthema immer noch unfassbar komplex. Und selbst wenn man Dinge sieht und drüber redet, finde ich das immer noch viel zu komplex. Und uns hören hier teilweise Leute einfach nur zu, während sie gerade die Wäsche waschen oder keine Ahnung, was macht ihr eigentlich, während ihr uns zuhört. Und es ist so, dass es eine ganz bestimmte Menge an Aktien gibt, die jetzt von diesen großen Hedgefonds noch aufgekauft werden müssen.
Genau.
Und je länger wir die halten und je höher wir den Preis setzen, an den sie den kaufen könnten, desto höher wird der Preis der Aktie, richtig?
Genau. Und es gibt jetzt kaum noch welche zu kaufen.
Und es gibt kaum noch welche zu kaufen, was super ist, weil sie müssen ja welche kaufen.
Genau. Und das heißt, sie müssten sie zu unserem Preis kaufen.
Rein irgendwann. Genau, irgendwann. Wenn alle Aktien weg sind.
Genau.
Und deine Befürchtung ist jetzt, wenn es zu viele Leute gibt, von denen, die die Aktien halten, die sie zu einem etwas höheren Preis rausgeben, dass sie so Stück für Stück an den Aktien, die sie kaufen müssen, sich hochnagen? Oder wie genau kann ich mir das vorstellen?
Genau, also was man ja gehofft hat, ist, dass die Hedgefonds irgendwann diese Zinsen nicht mehr zahlen wollen, dadurch, dass sie ja irgendwie, weißt du, nehmen wir mal an, die müssen jetzt noch 200 Millionen Aktien von AMC und 200 Millionen Aktien von GameStop kaufen, weil die sie sich ja nur geliehen haben, ne? Und die haben ja gehofft, dass sie zu einem günstigeren Preis einkaufen können, damit sie halt Plus machen. Dieses Short nennt man das. Und es wird halt Leute geben, die halt einfach raus wollen, ja? Die haben Bauchschmerzen. Jetzt geht's ins Wochenende, die wollen AMC und GameStop loswerden. Also sagen die vielleicht, die wollen verkaufen zu einem relativ günstigen Preis. Hauptsache, sie machen plus minus null. Und dass die Hedgefonds das jeden Tag machen. Die geben uns 10%. Ja? Und dann schlendern sie wieder. Und genau diese Frage habe ich halt gestellt, was würde bedeuten, dass dieser Short Squeeze ausbleiben würde. Er würde niemals kommen. Diese Explosion vom Kurs. Auf einmal machen wir tausende von Prozent. Jedenfalls habe ich dann diese Frage gestellt. Und dann macht er mich rund im Stream, Alter.
Was?
Der hat mich vor 10.500 Leuten hat er mich einfach rund gemacht.
What?
Warum? Er hat mich gefragt, was mir einfällt, auf einmal von Shortladdern zu sprechen. So nach dem Motto, habe ich letzte Woche angefangen mit Aktien zu handeln. Shortladdern gibt es nur in der Theorie. Also es gibt es gar nicht, wird nicht gemacht. Habe ich das in einem Forum gelesen, so ungefähr. Alter, der hat mich für dumm verkauft. Ich dachte mir so, was ist denn jetzt los bei dir? Also ich wollte wirklich, also du kannst mir ja sagen, dass du nicht der Meinung bist, dass es irgendwie, du kannst mir ja sagen, dass ich falsch liege und dass es das nicht gibt, aber stell mich mal nicht bitte bloß, Alter. Holy shit.
Hast du das geklippt?
Ich kann dir das VOD schicken. So, du kannst dir halt seine komplette Antwort anhören.
Er
sagt, dass AMC und GameStop nur noch Menschen sind, die sich gegenseitig kannibalisieren. Er sagt, da sind keine Hedgefonds drin mehr. Er sagt, die sind alle raus, beziehungsweise die spielen gar keine Rolle mehr in dem ganz großen Kosmos. Und ich war einfach baff. Ich dachte mir so, was für ein Arsch bist du denn, Alter? Holy shit. Und ich hab dir noch 3 Euro in $3 gegeben, weil ich will mein Geld wieder haben. Ich dachte mir so, okay.
Diabo.
Ich schick euch das mal zu. Ich war echt frustriert, weil am Ende ist ja alles spekulativ. Wir wissen, also, wir werden auch so viel lernen bezüglich dieses Themas. Ich glaube, Jens und Chung, ihr seid so die Crypto-Boys unter uns, ja, mit Dogecoin und Bitcoin und was es nicht alles gibt.
Da bin ich raus.
Dogi. Aber,
ja, Dogi. Ich habe beides. Aktien und Dogecoins.
Ja, aber ich war traurig. Ich hätte fast geweint. Nein, so schlimm jetzt nicht. Aber ich war angepisst. Bin ich ehrlich.
Ja, klar. Ja, nachvollziehbar. Du stellst eine kostenpflichtige Frage. Du willst darauf offensichtlich eine ehrliche Antwort haben. Oder der wurde oft genug mit solchen Fragen und Aktionen halt wirklich schon getrollt. Ne?
Das kann gut sein, ja. Auf jeden Fall.
Aber was sind denn eure Pläne mit den tollen Aktien, die wir erworben haben, AMC und GME? Also von meiner Seite aus ist erstmal rodeln und gucken, was daraus kommt. Also nach Corona, wenn Kinos wieder funktionieren und begehbar sind oder besuchbar sind, dann wird AMC ja wahrscheinlich wieder hochgehen. GameStop, weiß ich nicht. So, GameStop, ja. Aber AMC hat Zukunft, meiner Meinung nach.
Ja, also AMC ist für mich auch so ein Ding, was ich einfach nur knallhart halten werde. Wenn es einen Squeeze gibt, bin ich raus, klar. Wenn es einen Squeeze nach meinen Konditionen gibt, bin ich raus. Und den wird es wahrscheinlich eher nicht geben.
Was sagt ihr denn dein Bauchgefühl?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe da kein Bauchgefühl. Ich, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn du sagst, ich investiere gerade in das und das, dann bin ich kurz davor, mir ernsthaft so eine blöde Aktien-App zu kaufen, mich dazu anzumelden. einfach mal mit keine Ahnung, wenn möglich, 1000 Euro rumzuspielen und einfach nur Geld reinzuwerfen.
Ja,
du hast heute was gezeigt, wo man innerhalb von einem, also wirklich kurzfristig mit Geld noch mehr Geld machen konnte.
Ja.
Und das sind Momente, wo ich mal denke, eigentlich wäre das voll cool.
Du kannst dich ja Angelo anschließen. Er will ja einen Daytrading-Stream anfangen. 1000 Euro Startgeld, soweit es richtig ist. Und kannst ja dich anschließen. Wäre doch auch mal was Neues.
Ja, oder ihr macht eine Competition draus.
Das wäre richtig.
Nee.
Ja, am meisten rausholen.
Weil Streaming ist nicht mein Job und nicht meine Kompetenz. Das ist Angelos Ding. Da bin ich raus. Aber und da hat er den Vorteil, dass er viel mehr drin ist als ich.
Es geht ja nur ums Daytrade. Also ich hab mir sehr viele Videos angeschaut und generell kann man erstmal sagen, ungefähr 10% verdienen mit Daytrading Geld von allen Daytradern. So, 10%. Weil das sind dann die wirklich Guten, die auch ausgebildet sind oder vielleicht auch einfach viel Erfahrungen haben und die wissen, was sie machen. Und auch die verlieren mal Geld. Also ich habe einen gesehen, der macht so mal am Tag 10.000, dann verliert er mal am Tag 5.000, dann verliert er am nächsten Tag 3.000. Muss halt durchstehen, ne? Passiert halt. Das, was aber so interessant für mich war, ist, dass viele Daytrader so aktiv 1,5 Stunden am Tag handeln und den Rest vorbereiten. Also die warten auf den Gong, dann legen die halt los, wenn der US-Markt aufmacht und nach 1,5 Stunden hören sie halt auf zu traden. Also das ist ja für die in Anführungsstrichen der Arbeitstag zu Ende. Also die informieren sich natürlich einen Tag über so, was an der Börse passiert und in welche Richtung entwickelt sich alles und so. Aber die arbeiten effektiv gesehen, sagen wir mal so 4, 5, 6 Stunden am Tag beschäftigen sie sich mit Aktien und aktiv handeln davon tun sie 1,5 Stunden. Dann ist bei denen halt vorbei. Und das finde ich halt super interessant, muss ich sagen, weil ich kann mir sowas für einen Stream halt ganz gut vorstellen als Konzept. So einfach mal noch tiefere Einblicke bekommen. Ich bin ganz ehrlich, bin ein bisschen abgefrühstückt gewesen jetzt von der GameStop und AMC-Sache. Ich gehe jetzt aktuell davon aus, das Geld verloren zu haben. Bei GameStop war es Gott sei Dank nicht ganz so viel Geld im Verhältnis zu AMC. Und AMC sehe ich auch so wie ihr als Langzeitinvest. Aber man hat geblutet. Also es hat schon sehr wehgetan, so viel Geld zu verlieren. Aber ich glaube, in dem Verlust steckt auch so ein kleines bisschen der Anfang von etwas Größerem, weil ich persönlich zumindest von mir sprechen kann, ich habe halt Blut geleckt, ich will halt mehr machen und für mich endet die Reise hier hoffentlich nicht, es sei denn, ich habe jetzt einen Fehltritt nach dem anderen und denke mir so, ja moin, Alter, mein Geld ist weg, was wir natürlich nicht hoffen, aber ich hab richtig Lust, also ich habe richtig Bock bekommen, noch mehr zu machen. So.
Der Kerngedanke ist ja eigentlich, also abgesehen von rein, dass in dem Moment, wo du Geld für Aktien ausgibst, ist das Geld weg.
Genau.
Und es ist erst wieder da, wenn du entscheidest, dass du die Aktien verkaufst.
Ja.
Das heißt, wenn du da rote Zahlen auf dem Depot siehst, ist dein Geld nicht weg.
Ja.
Es ist gerade nur weniger wert. Das ist alles.
Ja.
Deswegen finde ich es immer ganz schwierig, wenn sich Leute hinsetzen und sagen, ich habe heute so und so viel Geld verloren. Dann denke ich immer, was, hast du dein Depot etwa aufgelöst? Nee, das ist gerade nur weniger wert. Ja, dann halt die Füße still. Also im besten Fall.
Ja. Absolut. Ich glaube, am Ende des Tages, so wie du schon sagst, ich glaube, was hat Buffett gesagt? Börse bedeutet, das Geld wandert von den Ungeduldigen zu den Geduldigen. Fand ich ganz passend.
Smart.
Ja, also wir halten, ne? Ich glaube, das sieht bei uns allen gleich aus, oder? Ja. Weil am Ende des Tages, das macht doch eh nichts anderes Sinn. So.
Ja.
Also. Ich werde jetzt einen Teufel tun und also ich habe auch heute, habe ich ein paar Aktien gekauft, die ich auf lange Zeit mir geholt habe. Ich kann euch da ganz kurz was zu sagen. Ich gehe davon aus, dass Weed in Amerika legalisiert wird. Da können wir gerne ein kleines bisschen drüber sprechen. Das heißt, ich habe jetzt heute, gestern und vorgestern ein bisschen Geld investiert in die ein oder andere Firma. Den größten Posten habe ich bei Halo Collective. Die arbeiten mit einigen Rappern zusammen. Die wollen jetzt die ersten Shops in Los Angeles eröffnen. Und es hört sich für mich jetzt erstmal ganz gut an. Umsätze steigen, alles Gucci. Und dann einfach jetzt gekauft. An der Stelle bin ich, ich kann mal ganz kurz reinschauen, ich habe 20.000 Anteile gekauft, aber zu einem sehr günstigen Preis. Ich bin nicht erst heute bei Halo Collective drin, sondern zu den anderen rein. Und Ich habe gesagt, ich will bei 5 Euro verkaufen. Und wenn ich bei 5 Euro verkaufe, das ist jetzt natürlich Hirngespinst. Ja, wer weiß, was mit dieser Aktie passiert, kann auch einfach absterben, diese Aktie. Aber wenn ich bei 5 Euro verkaufen würde, wären das 100.000 Euro.
Wow. Ja.
So. Und so eine Penny-Stocks gibt es ja immer wieder. Ob man jetzt den richtigen Pick hat, sei mal dahingestellt. Aber für mich ist es gerade so interessant zu recherchieren. Also für mich geht es jetzt gar nicht primär darum, irgendwie damit einen Haufen Kohle zu verdienen. Natürlich macht das auch Spaß, aber ich lerne Firmen kennen und Technologien, die es auf dem Markt geben könnte in der Zukunft, von denen ein Otto-Normalverbraucher erst vielleicht erst in 2-3 Jahren erfahren wird, weil die dann schon größer sind, die Firmen.
Das ist das, was ich bei Wolf of Wall Street, bei dem Film, so mega geil fand. Dieser Moment, als er merkte, ich arbeite hier für andere die ganze Zeit und ich verdiene halt, oder ich bewege Unmengen von Geldern hin und her und es passiert einfach nichts.
Ja.
Und dann kriegst du mit, was du beim Handel von diversen kleinen Penny-Stocks verdienst und denkst, ich kriege von 1 Euro 70 Cent, wollt ihr mich verarschen? Dann kaufen sie jetzt bitte 5.000 davon. So, und wie er dann auch so sagte, es gibt ein kleines Unternehmen, das macht dies und das und jenes. Da habe ich auch schon gemerkt, das ist bestimmt total geil, wenn du wirklich in dieser Truppe sitzt und denkst, was gibt es für Unternehmen, was machen die für cooles Zeug? Ja. Du sitzt ja im besten Fall mit denen auf irgendwelchen Events auch, wenn es mal Events geben würde. und lernst die Leute auch kennen. Ne? Das ist ja auch Teil deines Berufs.
Ja.
Aber ja, mit Aktien lernst du halt die Wirtschaft einfach nochmal intensiver kennen. Also man setzt sich mehr auseinander und um halt einfach Spekulationen oder Vermutungen zu setzen, wie das Unternehmen sich entwickeln kann. Und mittlerweile muss ich sagen, ich weiß, wie vielseitig der Markt ist und was es alles für Sachen gibt. Das ist schon crazy. Und also zum Beispiel Weed, da hatte ich auch mal geguckt, ob man da investieren könnte, weil das auch in vielen Foren teilweise geschrieben wird. Ey, wenn das immer mehr legalisiert wird, ist das ein Thema, wo du investieren kannst.
Oh weil, ja,
na klar.
Nee, es ist einfach auch funktionieren wird.
Es ist auch einfach dadurch, dass, also man lernt nicht überhaupt Wirtschaft erst kennen, sondern du kannst sie aus meiner Sicht gar nicht verstehen und kennenlernen, wenn du dich nicht mit dem Aktienmarkt auseinandersetzt. Weil eine der fundamentalen Grundlagen davon ist, wie Geld geschöpft und wie Firmen wertvoller werden. Ich meine, was bringt dir eine Zahl von, keine Ahnung, Apple ist 1 Billion Dollar wert. Was bringt dir diese Zahl, wenn du damit nichts anfangen kannst, wenn du dann auf einmal hörst, ja, Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt geworden. Es ist nicht, weil er in den letzten 2 Monaten auf einmal sein Gehalt verfünffacht hat, sondern einfach, weil seine Aktien, die er in Unternehmen hat, einfach mehr wert geworden ist. So.
Yes.
Und erst wenn du dich mit dem Thema wirklich auseinandersetzt und mal verstehst, was die Grundlage überhaupt davon ist, und dann wird es interessant. Und ich meine, ich bin ja auch gerade in der Phase, wo ich mir denke, okay, ich möchte den Job, den ich jetzt mache, nicht 30, 40 Jahre lang machen, sondern ich möchte mich immer weiterentwickeln. Und dazu gehört irgendwann hoffentlich auch der Schritt, eine erfolgreiche Firma zu gründen.
Ja.
Und wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze und das Ganze verstehe, geht man nicht so blauäugig in das Ganze rein, sondern man versteht auf einmal irgendwas von Wertschöpfungskette, von generell dem Wert eines Unternehmens, von Investitionen. Ist unfassbar interessant und wertvoll.
Da gab es, ich suche jetzt gerade mal auf Twitter diesen einen Account, den ich auf Twitter sage ich schon auf
Instagram. Dann laber ich mal kurz was. Ansonsten, wie du schon merkst, anhand von Jan, wie er schon gesagt hat, dass das Unternehmen von Elon Musk ja irgendwann, also mit der Zeit auch größer wird.
Mhm.
Und das ist halt, deswegen ist das Wort Hodl ja auch überall eingebürgert. Halten, halten, halten. Weil solange das Unternehmen nicht insolvent geht, wird die Wirtschaft wachsen. Der Wert der Firma wird wachsen mit jedem Jahr.
Ja.
Und das ist ja auch, also deswegen, Aktien handeln kann irgendwo eine sichere Nummer sein, wenn du ein Unternehmen nimmst, was auf lange Sicht eine Zukunft hat. Oder du machst es spekulativ. Ne? Das geht ja auch. So Unternehmen, die einen schnellen Hype haben und dann halt irgendwie so schnell wie es im Internet ist, nach 2 Wochen wieder vergessen ist. Sowas gibt es natürlich auch.
Ich hatte auf Instagram von dem Account Merchandise mal so ein Calculation-Shirt-Post gesehen. Und da hieß es, wenn ein Shirt 39,99 Euro kostet, hast du 5 Euro für den Stoff, 2,5 Euro für den Druck, 1 Euro fürs Labeling, 18 Euro für die Herstellung insgesamt, wenn du die 9,50 Euro für die Näharbeiten noch mit einrechnest. Dann hast du 10,58 Euro für Sonstiges. Das 0,50 Euro, also 50 Cent für die Buchhaltung, 1,40 Euro für die Lagerung und IT. Die Payment-Fee, also PayPal-Gebühren zum Beispiel, sind 1,35 Euro und 7,60 Euro sind Steuern. Das sind allein schon 10,58 Euro. Und sonstige Kosten hast du dann noch 11,14 Euro. Also Personalkosten mit 3,14 Euro. Artists, die ja auch supported werden müssen oder bezahlt werden sollen, 4 Euro. Und dann hast du noch 4 Euro Gewinn. Das heißt, du hast 40 Euro Umsatz, den du generierst, kommt nicht viel bei dir an, wenn du eine ordentliche Wertschöpfungskette hast.
Ja, ja.
So, und dann zahlst du irgendwo mal 5 Euro für ein Shirt und denkst dir,
ja.
Wie? Das ist das Gleiche, wenn du dir sagst, ja, ich bin hier gerade beim Supermarkt und ich kann mir jetzt hier eine ganze Ente für 3,48 Euro kaufen und du fragst dich beim Kaufen, wenn daran jetzt noch alle verdienen, was hat dann die Ente davon gehabt?
Guter Punkt. Ja, sehr guter Punkt.
Nein, das ist, und es ist ja auch wirklich schwer, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wenn man was herstellen würde. Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen sollte, den Preis zu kalkulieren. Und solche Charts, ich hab das auch gesehen, was du, ich glaube, du hattest das irgendwie sogar geteilt in deiner Story. Ich weiß es nicht. Und es war unfassbar interessant, weil man denkt natürlich selber, also ich denke jetzt nicht nur an Merchandise, ich denke auch zum Beispiel an Konzerttickets oder ähnliches.
Ja.
Wenn du überlegst, von diesen 40 Euro fürs T-Shirt gehen 5 Euro oder 4 Euro an den Artist. Das ist halt, wenn ein Konzert 100 Euro kostet, es ist scheiße viel, ja, da kommt nicht so viel am Ende bei dem Künstler an, weil die Shows ja auch immer riesiger werden. Das Ganze drum und dran, die ganze Logistik heutzutage, Welttourneen ohne Ende, das ist unfassbar teuer.
Was war denn das? Ich glaube, es war Rammstein. Da hattest du, oder da hatte ich 70 Euro oder 80 Euro für eine Karte bezahlt. Und Rammstein, da höre ich dann auf nachzudenken, das ist es mir auch wert, weil die immer geil sind. Die machen halt nicht unendlich lang, also 2 Stunden ist bei denen nicht drin, aber dafür 1,5 Stunden lang in die Fresse. Das ist ganz geil.
Welche Reihe warst du denn?
Bitte?
Welche Reihe warst du denn bei meiner?
Nein, musikalisch auf die Fresse.
Ja, ja, ich meine ja, ich, Rammstein hatte ich 140 für ein Konzert, aber ich war vorne, richtig vorne mit dabei.
Ja, nee, da bin ich nicht drin. das war auch alles noch zu Zeiten, in denen ich mit dem Rücken hatte, das ist,
okay.
Hatte ich noch keinen Sport gemacht.
Das tut mir leid.
Wahrscheinlich besser.
Okay, weiter im Kontext.
Und da sitzt du auch da und denkst, ja, ich habe mal 25 Euro für ein Ticket bezahlt, ich habe mal 50 Euro für ein Ticket bezahlt, wieso kostet das jetzt 80 Euro? Naja, weil die Mieten werden teurer,
ja.
Die Stoffe werden, also generell Wertstoffe werden teurer, die ganz leichte Inflation musst du mit einrechnen, die Leute sollen ordentlich bezahlt werden und dann will man ja auch irgendwann mehr Geld verdienen als vorher. Das ist ja bei uns allen so, ich sag ja auch nicht, ich bin jeden Tag damit, oder ich bin jedes Mal damit zufrieden, wenn ich im Monat 1000 Euro verdiene. Super, super Geld. Bis ich im zweiten Jahr denke, ich kann das jetzt schon seit 2 Jahren richtig gut und jemand wurde gerade noch eingestellt und der verdient schon 1,5. Wieso verdiene ich immer noch 1? Das ist ja Blödsinn. Ich kann ja viel mehr als der. Ich bringe dem gerade die ganze Zeit Sachen bei. Ja, und als Freiberufler oder als Künstler willst du auch nicht immer nur sagen, ich verdiene jetzt im Monat 10.000 Euro, wenn du ein Weltstar bist. Dann willst du mehr als 10.000 Euro. Natürlich.
Ja, klar. Und ich kenne das. Ich habe in meinem Studium, wir hatten bei uns an einer Hochschule, wir hatten ein eigenes Festival. Das haben wir selber komplett organisiert und betreut. Das heißt, ich als Techniker war natürlich mit dabei, die technisch zu betreuen, audiomäßig. Das heißt, wir haben die Bühne aufgebaut. Das heißt, du stehst morgens um 6 Uhr auf dem Hauptplatz von der Uni. Dann kommen die ganzen Laster mit den Traversen. Du baust da bis abends eine Bühne auf, die unfassbar viel wiegt. Muss dann parallel natürlich noch nachdenken, weil wir das Ganze ja auch noch audiomäßig alles für Livestream, für Recording und für die Leute vor Ort machen mussten. Und dann gehst du abends um 23 Uhr ins Bett und am nächsten Morgen geht der gleiche Spaß von vorne los und das machst du 3 Tage lang. Und ich meine, das war jetzt auch ein kleines Festival. Du musst dir, und das empfehle ich jedem nur, dem Tickets zu teuer sind, guckt euch Zeitrafferaufnahmen von Bühnenaufbauten an, ja. Von irgendwelchen Sachen. Wenn, in was für einer Schnelle die das aufbauen, weil sie halt auch einfach 100 Leute haben, die das machen. Und die müssen alle bezahlt werden. Und das ist ein Job, den machst du, bis du 35 bist. Danach ist dein Rücken sowas von im Arsch. Und Jens hat nicht mal gerickt.
Und 35 und mein Rücken ist im Arsch.
Und nein, das ist so ein Knochenjob. Und natürlich müssen die Leute bezahlt werden. Und ich weiß, dass in der Branche es leider teilweise so ist, dass es schwarze Schafe gibt, die halt ihre Leute so am absoluten Minimum bezahlen. Die haben aber auch echt so eine unfassbar hohe Fluktuation an Mitarbeitern. Deswegen,
Was wäre denn für eine Firma vom Konzept her, die du dir vorstellen könntest für später mal? Hast du da schon konkrete Pläne, oder?
Ich, also, so richtig.
Du wirst bloß investieren, Angelo. Ich seh's dir an.
Nein. Also, ich wäre gerne im produzierenden Gewerbe. Okay. Also, ich sehe mich nicht unendlich lang als Dienstleister, was ich ja aktuell mache. Was das für ein Produkt aber am Ende ist, weiß ich nicht ganz. Weil man kann ja auch so eine Mischung machen. Ich meine, wenn du jetzt irgendeine Online-Plattform aufbaust, irgendeine App, irgendwas halt Digitales, dann ist das ja immer so ein Hybrid aus Dienstleistung und Produkt. Ist wahrscheinlich auch das Schwierigste, was ich mir vorstellen kann, wenn du einfach ein Produkt hast, was du herstellst, dann kannst du fix sagen, das kostet so viel und ich will es für so viel verkaufen. So, ja. Und der Preis wandelt sich natürlich, Sachen werden einfacher, komplizierter. Wenn du aber allerdings, keine Ahnung, irgendeine Software programmierst, keine Ahnung, irgendeine Audio-Software, dann denke ich mir am Ende, okay, gut, ich habe das Ding einmal hergestellt, jetzt hängt es davon ab, wie viel ich davon verkaufe. Und ich meine, Nullen und Einsen kannst du kopieren, so oft du willst.
Ja, so. Klar.
Und deswegen, ich weiß es noch nicht ganz, aber Chung und ich haben da schon ein paar Mal drüber geredet.
Schön.
Und weil ich glaube, Chung und ich sind da so hart auf derselben Wellenlänge.
Ja, immer.
Dass wir unsere Branche irgendwie besser machen. Also ich will jetzt, keine Ahnung, nicht auf einmal in die Kinderwagenherstellung einsteigen oder sowas. ich möchte schon irgendwie in der Branche bleiben. Weil ich glaube, auch da das beste Verständnis dafür zu haben, was da funktionieren könnte oder nicht, ist es unglaublich schwer, irgendwie für eine andere Branche von jetzt auf gleich zu wissen, ich weiß genau, dass du das brauchen wirst und dass das dein Leben besser macht, aber selber irgendwie noch nichts gemacht zu haben.
Okay, finde ich gut. Finde ich gut.
Also, kein Bock zu investieren?
Angelo wird investieren, safe.
Also ich habe euch, was denn?
Guck ihn dir an, er wird bei uns investieren.
Angelo und kriegt
im sechsstelligen Bereich.
Angelo kriegt meine erste Ehrenaktie.
Also die Sache ist die, mein großer Lebenstraum ist und wird auch immer bleiben, Investor zu werden. Das ist mein großer Lebenstraum aus beruflicher Sicht. Also ich möchte das gerne machen, dass ich irgendwann aufgrund von angespartem Geld Menschen Dinge ermöglichen kann. Also dass ich sie so unterstütze eben auf dieser Ebene. Und das möchte ich unbedingt machen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großer Traum von mir. Und dahin komme ich nur, indem ich meine eigenen Ziele, die ich jetzt aktuell habe, verfolge. Und deswegen auch etwas spekulativer an die Börse gehe, immer mit dem Wissen, es kann auch alles nach hinten losgehen. Mir ist das alles bewusst und man kann auch einen Großteil des Geldes verlieren. Aber ich hatte gestern am 11.02. Eine Beerdigung, die anstand. Ich hatte euch, also ihr wisst ja davon. Und also ein Familienmitglied ist mit 55 Jahren verstorben und ist jetzt mittlerweile schon, glaube ich, die dritte oder die vierte Beerdigung, die ich mitgemacht habe. Und jedes Mal aufs Neue, das sind immer so kleine, nicht Dämpfer, sondern es motiviert einen eher auf eine andere Art und Weise.
Holt einen auf den Boden der Tatsachen zurück, ne?
Es erdet sehr, weil wir hatten einen sehr direkten Redner. Also es waren nicht viele Leute es war ungefähr 50-50. Der Redner, der die Trauerrede gehalten hat, war sehr direkt ins Face. So, also wir saßen da und haben so gedacht, okay, ist das jetzt eine Trauerrede über die Person, dass wir nochmal Revue passieren lassen, was für ein schönes Leben sie trotzdem geführt hat? es war eher eine Rede für die Hinterbliebenen. So nach dem Motto, das ist Status Quo, Arschbacken zusammenkneifen, sie hat ein schönes Leben geführt, unser Leben muss weitergehen, face it. So, und es war richtig krass, wirklich 20 Minuten saßst du da und du dachtest dir so, holy shit, aber er weiß, wovon er spricht, weil das war so ein ständiges Auf und Ab und bei meinem Opa, glaube ich, habe ich es bis heute nicht so richtig verkraftet, weil es war auch so eine sehr, sehr, sehr emotionale Rede, die wir da gehört haben und so und ich vermisse ihn auch immer noch sehr viel und das werde ich sie auch, definitiv gar keine Frage, aber der Redner hat irgendwas gemacht mit einem und das fand ich total krass, ja, ja, und das ist mir dann bewusst geworden, so, das Leben ist halt einfach echt fucking zu kurz, Mann, also wenn man in diesem Zyklus lebt, dass man immer nur seinen Alltag lebt, ohne die Dinge zu tun, die man eigentlich so vom Herzen her gerne tun wollen würde. Und deswegen kann ich nur jeden Menschen motivieren, die Sachen zu tun, die einem auf der Seele brennen. Ja, es gibt so ein paar Dinge, die einen anziehen. Ja, guck mir auch gerne mal so Motivationsvideos an, wenn ich irgendwie mal so Phasen habe, wo ich gerade nicht weiß, ich bin gerade nicht kreativ, so, ich brauche ein paar Schubser. Und da geht's halt ganz oft darum, dass nicht jeder Mensch alles machen kann. So, das ist halt Bullshit. So, ich werde nie guter Zeichner werden, weil wenn ich Menschen zeichne, dann ist es auf dem Stand von einem Sechsjährigen. So, aber du kannst die Dinge perfektionieren, die dir liegen und wo dein Interesse liegt. Und wenn du das dein Leben lang verfolgst und dich weiterentwickelst, ich glaube, dann ist es am Ende des Tages ein echt geiles Gefühl, weil du dir niemals vorwerfen musst, dass du Dinge nicht ausprobiert hast.
Wie dumm ist es denn, dass das Schulsystem genauso aufgebaut ist, wie du gerade, also das Schulsystem ist genau entgegengesetzt aufgebaut, wie du gerade sagst, dass es richtig wäre.
Ja.
Anstatt also zu versuchen, allen alles beizubringen, die Leute in den Sachen unterstützen, was sie können. Wenn wir jemanden drin haben in der Klasse, der sehr gut Mathe kann, alles klar, du kannst mit Zahlen, dir bringen wir sehr viel mehr Mathe bei. Mal gucken, wie weit wir gehen können. Mhm. Algebra, alles klar, rein damit.
Ja.
Leute sind super detailverliebt und du merkst, oh, wenn die was zeichnen, sieht das richtig gut aus, dann ein bisschen mehr in die künstlerische Richtung. Und all diese ganzen Sachen, wenn jemand sich Sachen gut vorstellen kann fängt an, Räume zu gestalten, ne? Dann kannst du mehr in dem Bereich gehen. Also anstatt die Leute immer nur in so feste Schubladen zu schmeißen, obwohl wir Schubladendenken kritisieren, passiert das.
Guter Punkt.
Und was du gesagt hast, du wirst die Zeichner sein, auch nicht richtig. Ich kenne super lustige Leute, die Comics zeichnen, wo einfach nur Strichmännchen drauf sind.
Okay.
Und du musst ja auch nicht mal gut sein.
Krieg und Frieden oder so?
Ja, ich glaube.
Wie heißt denn der Account?
Auf jeden Fall, das habe ich vor kurzem gelesen, du musst ja nicht mal gut in dem sein. Du kannst auch einfach deinen Job so machen, dass du am Ende des Tages nicht tot ins Bett fällst, solange du etwas machst, mit dem du dich identifizieren kannst. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass du versuchst, der Allerbeste in deinem Job zu sein, sondern mach das, was für deine Psyche gesund ist. Mach das, was für deine Psyche tragbar ist. Ich habe aufgehört, mir natürlich am Anfang meines Jobs habe ich mir gedacht, okay, gut, irgendwann möchte ich einen Oscar haben. Aber das ist halt einfach nicht mehr mein Ziel. Es ist einfach, ich möchte meinen Job gut machen, ich möchte in meinem Job besser werden, aber ich möchte nicht der Beste werden. Ich mache, weil wenn ich das machen würde, dann würde ich mich selber psychisch so unter Druck setzen und wahrscheinlich eher failen, als einfach organisch besser zu werden. Und wenn es wenn du für etwas grundlegend brennst, wenn du an irgendetwas grundlegend Interesse hast und du damit auch irgendwie deinen Lebensunterhalt erzielen kannst, dann kommt das ja ganz natürlich, dass du dich dafür interessierst und dass du besser wirst. Einen Job zu machen, mit dem du dich nicht identifizierst, da wirst du niemals wirklich gut drin werden. Da wirst du niemals irgendwie weder von leben können, obwohl das kann man eventuell schon, aber es ist nicht erfüllend. Und das ist genau, ich glaube, deswegen, wenn du zeichnen willst, dann zeichne. Wenn du nicht den Anspruch hast, der beste Zeichner zu sein, dann mach halt irgendwas anderes.
Guck in den Chat rein, den ich hier gerade gefüllt habe, Angelo. Ne? Krieg und Freitag heißt der Kanal.
Ja.
Der arbeitet mit Strichmännchen. Und du wirst ja wohl fucking Strichmännchen hinbekommen.
Also, ja. ich hätte zu dem Satz, ich hätte zu dem Satz hinzufügen müssen, dass ich noch nie Interesse hatte, zeichnen zu können. Und dass das deswegen rausfällt. So, wisst ihr, was ich meine? Also, es gibt ganz viele Interessen und es gibt ganz viele Dinge, die man irgendwie cool findet. So, in der Theorie, rein theoretisch. Aber das unterstreicht den Punkt, die Dinge, die mich persönlich touchen, wo ich halt irgendwie das Gefühl habe, irgendwie noch mehr Wissen darüber zu erlangen, so wie jetzt aktuell gerade eben Aktien, Weltwirtschaft etc. pp., dann ist es was, was mir Spaß macht und so wie du, wie Jan gerade eben schon gesagt hat, dann kann man darin auch besser werden. Man sollte sich so oder so nie im Leben, unabhängig davon, worüber wir reden, mit irgendwelchen anderen Menschen vergleichen, sondern es geht immer darum, sich mit sich selbst zu vergleichen. Bin ich leidenschaftlicher oder bin ich weitergekommen im Verhältnis zu dem Vergangenheits-Angelo von vor einem Monat, einem Jahr, 10 Jahren, whatever? Man sollte sich niemals mit anderen Leuten vergleichen, weil das immer Momentaufnahmen sind und auch in unserer heutigen Zeit so oder so super viel gefaked ist. Darüber brauchen wir jetzt, also ich kann auch immer Instagram. Unsere WhatsApp, genau, ich kann auch immer in meine oder unsere WhatsApp-Gruppen meine Gewinne von meinen Aktien posten. So, die Verluste zeige ich euch halt nicht. So, theoretisch. Wisst ihr, was ich meine? So,
Fake News. Okay. Cool.
Aber im Endeffekt, wenn du dich immer vergleichst mit anderen und du merkst, okay, der Typ, der ist die ganze Zeit immer viel, viel weiter. Das zieht dich ja selber nochmal runter.
Ja.
Also ich kenn's von mir. Das ist in meinen Anfangszeiten ganz stark so gewesen.
Ja.
Und das hat mich, besonders in den Wintermonaten, so gegen Ende des Jahres, gucke ich mir so Revue, was hast du so erreicht, was haben andere erreicht? Ah, du bist immer noch an dem Punkt. Aber im Endeffekt habe ich ja trotzdem Progress gemacht.
Absolut.
Das hat einige Jahre gedauert, mir das einzutrichtern. Blick auf dich zurück, schau, wie dein Jahr lief. Und hab mehr an dem Approach, also bei mir ist mittlerweile mein Approach von Job zu Job, werde immer besser, werde immer so ein bisschen optimierter, optimiere deine Prozesse, so, sodass du es Aufwand, Leistung einfach top hast. So. Und jeder ist happy, es funktioniert gut. Und aber bei mir ist ja mittlerweile die Herausforderung. Ich will immer eine Herausforderung, ich will mich immer verbessern. Ich will nicht stehen bleiben. Das ist halt mein aber Punkt zum Beispiel.
Du darfst erzählen, entschuldige.
Und es gibt so oder so immer jemand, der besser ist.
Aber hab niemals Angst, auch einen Schritt zurück zu machen. Das ist das, was ich halt, glaube ich, auch gerade versuche, mir selber beizubringen. Weil ich meine, ich bin 29. Ich habe jetzt Jungsfund. Eigentlich
Frag schon mal. Was war ein Witz?
Nein, ich bin halt an dem Punkt, ich meine, ich mache meinen Job jetzt seit 7, 8 Jahren vielleicht? Nee, länger. Und man kommt langsam in so einen Trott und man möchte, das, was ich ja meine, ich möchte trotzdem irgendwann mal was anderes in meinem Leben machen. Wenn ich den Job jetzt aber noch 10 Jahre lang mache, nur aus der Angst, wenn ich jetzt morgen was komplett anderes mache, könnte ich in Anführungszeichen meine sichere Kundenbasis von heute auf morgen verprellen und keiner weiß ja, was dann mit dem nächsten Ding passieren wird. Deswegen, klar, man soll sich am besten an sich selber vergleichen, aber man sollte auch nie sagen, ich muss besser sein, als ich vor einem Jahr war. Sondern wenn du halt sagst, okay, ich habe jetzt ein anderes Ziel als vor einem Jahr, dann darf ich auch an einem komplett anderen Standpunkt sein und mich quasi zurücksetzen, einen Werkszustand erstellen und dann gucken wir einfach mal, wo es dann hingeht. Und
aber das ist doch eine Definitionssache. Also wenn ich sage, ich will besser sein als vor einem Jahr, dann bedeutet das für mich, dass ich einfach genau dieselbe Leidenschaft habe und wenn das jetzt ein ganz anderes Thema ist, für das ich mich interessiere, möchte ich diese Leidenschaft behalten und wenn ich je mehr Wissen oder je mehr Dinge ich ausprobiere, desto reicher werde ich in Erfahrungen und desto eher ist der Progress da. Also für mich ist ein Mensch, der 85 Jahre alt ist und in gefühlt 50 verschiedenen Jobs gearbeitet hat und ein gutes Allgemeinwissen hat und die Erfahrungen, die er hat, auch wirklich so bewusst in sich trägt, ist dieser Mensch unfassbar viel. Ich würde mich mit so einem Menschen super gerne unterhalten heutzutage, weil ich mir so denke, da kann man halt sehr, sehr viel mitnehmen. So, nehmen wir mal an, ich würde jetzt dieses Aktienthema noch 3, 4 Jahre machen und ich würde hier und da würde ich ganz gutes Geld verdienen und dann entscheide ich mich aber, was ganz anderes zu tun. Aber eigentlich ist das meine Lebensgrundlage. Also ich verdiene, nehmen wir mal an, mit den Aktien irgendwann so viel Geld, dass ich davon richtig gut leben kann. Und dann sage ich mir, boah, Aktien interessieren mich gar nicht mehr. Ich möchte jetzt Lehrer werden. So.
Töpfern.
Oder Töpfern, so, I don't care. So, dann nehme ich diese Erfahrung von dem, was ich davor gemacht habe und mache halt was ganz Neues. So, das ist dann auch, so wie Chung gerade gesagt hat, das ist dann ein übel guter Herausforderung auch wieder für einen, weil einem nicht langweilig wird.
Ja, erstens das, aber was ich in der aktuellen Zeit so geil finde, ist, dass du trotzdem dieses Wissen immer noch teilen kannst. Also
genau.
Du kannst trotzdem noch, weil du schon Lehrer gesagt hast, kannst du trotzdem noch diese Erfahrung irgendwie an Leute herantragen oder die ein, zwei Leute nehmen, um hier auch wieder die Kette zu How I Met Your Mother zu ziehen und den Barney machen und dir zwei Leute nehmen und ihnen den Bro-Code beibringen oder beibringen, wie man ein richtiger Mann ist, Mama. all diese Sachen. Ne? Also du kannst trotzdem immer noch Leuten einfach mit Leuten dein Wissen teilen.
Ja.
Aber auch das super Spannende ist ja, jeder hat einen anderen Background und jeder hat andere Erfahrungen gemacht. Und wenn du mit denen deine eigenen Erfahrungen in ein neues Feld reinbringst, hast du meistens eine ganz andere Sicht auf Dinge.
Ja, absolut.
Und dann das kombinieren mit den Erfahrungen anderer, also ist dann halt, vielleicht entsteht da was Neues. Also das ist ja das super Spannende. Man weiß nie, wie das Schicksal oder das Leben einen hinführt.
Wenn ihr das erste Mal jetzt hier gerade den Podcast hört oder in den letzten Folgen erst reingeschalten habt, dann hört euch doch bitte mal die allerersten Episoden an. Wir haben nämlich so eine Art Vorgeplänkel gemacht. Da haben wir die Episode 1, 2 und 3 waren im Endeffekt die Folgen, in denen wir drei, respektive vier Jahren, darüber gesprochen haben, wer wir sind, wo wir herkommen, was uns ausmacht, was wir in den letzten Jahrzehnten so gelernt haben, wo wir gearbeitet haben und wie unser Leben so war. Und das ist auch dann doch mal ganz spannend zu sehen, wenn man genau solche Momente hat, wie heute besprochen, mal zurückzugucken, wo komme ich eigentlich her?
Ja.
Und jedes Mal, wenn ich irgendwo sitze, ich war letztens bei der Freiraumreh im Stream, wird auch gefragt, wo kommst du her, was machst du und wie war deine Jugend und bababab. Und dann komme ich durch solche Fragen halt in diesem Moment, ja stimmt, ich habe 14 Jahre in Berlin gelebt, ja, als Kind, stimmt, was habe ich in meiner Jugend denn so erlebt? Ah, wir hatten das und das und das, ach ja, und das geht dann von der einen Erinnerung in die andere, die dann wieder irgendwas triggert, in Anführungszeichen, irgendeine cool. Erinnerung hochholt und dann stelle ich fest, durch all diese Sachen bin ich dorthin gekommen, dadurch bin ich dort gelandet und so weiter und so fort, durch all diese Sachen bin ich jetzt hier, wo ich bin. Mhm. Ich musste 7 Monate Lotto verkaufen und für 700 Euro brutto, für 700 Euro im Monat arbeiten, um zu verstehen, wie scheiße das ist. Aber auch um, aber auch um die Angst davor zu bekommen, mit fremden Leuten zu reden.
Ja.
Die Angst genommen zu bekommen, mit fremden Leuten zu reden am Telefon. Und ich habe nie Leute abgezogen. Ich habe denen immer ganz genau erklärt, was ist, welche Möglichkeiten es gibt.
Für Chung und mich steht dieses Jahr ein verdammt lustiges Ereignis an,
okay.
Wo wir auch mal zurückblicken
können.
Ihr
werdet schwanger?
Wow.
Chung und ich haben nämlich dieses Jahr 10-jähriges Abitur. Ich weiß ja nicht, ob die Leute das wissen, die gerade zuhören, aber Chung und ich haben ja gemeinsam das Gymnasium so mittelerfolgreich absolviert. Und,
abgeschlossen.
Ganz Abitur genau. Ist Abitur. Und wir haben vor kurzem, also zumindest, ich weiß nicht, ob Chung das gelesen hat.
Ich habe es gelesen und ignoriert. Nein, ich habe es nicht ignoriert, aber es haben nicht viele sich gemeldet zu uns.
Ja, wir haben halt quasi eine Einladung bekommen. Ich meine, jetzt dieses Jahr wird es kein typisches 60 Leute in einem Raum zusammen, eventuell plus Partner und man hat ein Klassentreffen.
Wieso nicht?
Sondern wir wollen das digital machen, was ich sehr lustig finde. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Und dann eventuell irgendwann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, wenn es sich erlaubt, mal wirklich in echt treffen. Aber da sind mir auch, ich musste halt hart darüber nachdenken. Das war nämlich so, teilt es weiter an alle, die ihr kennt. Und ich habe die Nachricht auf Instagram bekommen. Und ich bin auf Instagram sämtliche Leute, denen ich folge, durchgegangen und musste hart überlegen, warte mal, bin ich mit denen zusammen in die Schule gegangen? Oder habe ich mit denen studiert? Und das war, mir ist so hart aufgefallen. Ich so, ah krass, ja stimmt, mit dem war ich in einer Schulklasse. Und das ist, finde ich, so hart lustig und ich freue mich so auf die Geschichten von den anderen Leuten, was aus denen geworden ist. Bei manchen hast du halt damals so hart dieses Bild vor Augen gehabt. Arzt.
Ja.
Mathematiker. Sowas alles. Der geht 100 pro in die Finanzbranche. Der ist schon damals in die Schule immer mit bis oben hinzugeknöpften Hemd gekommen vom Papi in der Jeans
drin,
mit Gürtel. Der wird in die Finanzbranche gehen. So, und jetzt freue ich mich so hart darauf, diese Leute zu treffen, weil das so interessante Geschichten geben wird. Ja. Und vor allem, das Lustige ist, Chung und ich haben in der Schule nicht viel miteinander zu tun gehabt. Auf jeden Fall.
Also wir hatten überhaupt wenig
zu tun. Wir hatten unfassbar wenig in der Schule miteinander zu tun, weil das einfach so, das hat sich erst nach der Schule so wirklich dann wieder zusammengefunden. Und das ist so interessant, dass es, wenn wir dann uns wieder treffen, keiner erwartet das so ungefähr. Ja, Jan war mein Trauzeuge bei meiner Hochzeit. So, und das wären so Stories, die werden so lustig werden.
Also ich finde es super spannend, wie nach der Schule alle seine Wege sich trennen und dann bei irgendeinem so Event, wie ein Jubiläum, 10 Jahre Abitur, alle Wege sich wieder kreuzen und dort die ganzen Geschichten sich anzuhören, das finde ich auch super spannend.
Ich kann euch sagen, ich hatte mein Abiturtreffen letztes Jahr im Sommer, ich bin mir gar nicht sicher. Irgendwo, wo wir durften auf jeden Fall, keine Ahnung, wir waren in einer, also in
vorletztes
Bar.
Vorletztes Jahr wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, das war vorletztes Jahr. Wir waren halt in einer Bar und ich kann euch sagen, es ist komplett anders gewesen, als ich es mir je hätte ausdenken können. Weil die Leute, also bei einigen, die sind in die Richtung gegangen, in die sie auch wollten, aber man konnte teilweise einige Leute erstmal gar nicht so wiedererkennen, weil ja so viele, da liegen ja 10 Jahre dazwischen. Was in 10 Jahren passieren kann, das ist ja immens. Mhm. Und es waren alle super nett und wir haben uns auch immer noch lustigerweise alle richtig gut verstanden. Ich fand es super angenehm, auch den Abend. Aber da waren halt schon einige noch dabei, die halt noch fertig studiert haben gerade. Und die sich halt vielleicht ein bisschen Zeit nehmen oder auch einfach das Leben auch in anderen Zügen, sag ich jetzt mal, genossen haben und so. Und es war super spannend. Es war so interessant, sich das anzuhören. Und ihr könnt euch drauf freuen, weil ich glaube, es war halt super cool. Es war super cool.
Eine Freundin von mir, ich bin ja in Brandenburg auf einem Dorf in eine Schule gegangen. Und die 8., 9. und 10. Klasse habe ich dort verbracht. Mhm. Und eine einzige Person, die dort mit mir in einer Klasse war, mit der ich auch befreundet war, eine Frau, die ist Instagram-Influencerin geworden. Das heißt, ich habe die, letztes Jahr war das, glaube ich, per Zufall auf einem Samsung-Event gesehen.
Das ist ja lustig.
Und es ist halt ein Kackdorf mit, weiß nicht, 2000 Leuten,
ist
Seelen.
Das witzig, ey.
Die Welt ist ein Dorf.
Ja.
Safe.
Ja.
Absolut.
Ich würd das jetzt hier so beenden. Ich glaube, habt ihr noch irgendwie Empfehlungen oder irgendwas, was ihr noch loswerden wollt? Weil ich glaube, das fühlt sich gerade.
Ich sag nur, lebt deinen Traum. Lebt euren Traum.
beim nächsten Mal dann WandaVision Spoiler Talk, so richtig? So, lass uns dann über alle Folgen reden, die wir bis dahin gesehen haben.
Nee. Wir haben jetzt Episode 6 gerade gehabt. Ich glaube, es wird 8 geben. Das heißt, wir müssen noch 2 Folgen warten.
Ah, okay.
Okay.
Ich gucke mal eben den beiden.
Gonna be epic.
Also die 6. war interessant.
Oh ja.
Ey, ich habe noch nicht gesehen.
Ja, der Vorteil, dass wir ein bisschen später angefangen haben, ich musste noch ein bisschen Zeit überbrücken.
Ah,
ich habe ja auch gerade vom Job nach Hause. Und Chung hat ein bisschen länger gebraucht, deswegen.
Aber das Ding ist, da spoilere ich tatsächlich auch nichts, Chung. Bei der vorherigen Folge war es ja so, dass es einen richtig krassen Cliffhanger gab. Also so einen Boom-Cliffhanger. Mhm.
Ja.
Bei der aktuellen Folge ist es so, die fühlt sich durch diesen riesigen Cliffhanger wie so hindümpelt an.
Mhm. Okay.
Ist sie aber nicht. Mhm. Ist sie aber nicht. Mhm. Da passieren Dinge, alleine dadurch, wie Dinge aussehen und oder was sie dabei sagen, dass ich die ganze Zeit nur so das ist unfucking fassbar.
Okay, ich habe ein Fragezeichen über den Kopf, aber ich will jetzt schauen. Ich mache jetzt Beamer an im Schlafzimmer, guck mir die Folge an.
Hast du es mit dem Ton schon gelöst?
Wie bitte?
Hast du es mit dem Ton schon gelöst?
Nee, ich glaube, ich werde am Ende auf der Couch liegen, weil mich der Ton dann nervt. Aber ich werde, glaube ich, am Wochenende gebraucht eine Soundbar, dieselbe Soundbar holen, für den halben Preis. Okay. Von neu.
Und Jens und ich zocken erstmal eine Runde Apex.
Okay, ich mach an.
Bis gleich.
In dem Sinne, tschüss und danke fürs Zuhören.
Mach wirklich an, ne? Guck nach, läuft
jetzt. Ja, ich mach auch an. Tschüss.
Ballern.
Ciao.
Ballern.
System shut down.